Heute ist Palmsonntag. Und ich weiß nicht, kennst du das Gefühl vielleicht, dass du manchmal Gott ein bisschen weiter weg empfindest oder vielleicht sogar ganz weg? Dass du den Eindruck hast, ich bin zwar irgendwie noch Christ, aber Gott ist irgendwie ein bisschen abhanden gekommen, ein bisschen weiter weg als sonst, verschwunden. Du siehst ihn nicht, du spürst ihn nicht, du hörst ihn nicht, noch sonst irgendwas von ihm, was du vernehmen könntest. Du weißt schon, klar, es gibt ihn, ne? Du hast ja Erfahrung gemacht, aber irgendwie aktuell vielleicht ist er, als wenn er sich verstecken würde, als wenn er sich versteckt hätte. Aber kann Jesus einfach so weg sein, sodass wir uns auf die Suche machen könnten, um ihn wiederzufinden? Es wäre ja schon gut, wenn es uns auffällt, dass vielleicht das mal eintreten kann, dass Gott, Jesus irgendwie weiter weg ist und wir uns auf die Suche machen könnten nach ihm. Und damit sind wir bei der ersten Station von 7 Stationen, die ich uns heute beginnend und am Freitag fortführend mitnehmen möchte. Am Freitag wird es dann aber auch noch ein bisschen mehr Bewegung geben bei den Stationen. Aber heute ist die erste Station, die erste von 7 Stationen. Wir spulen mal so ein kleines bisschen nach vorn, das ist ja für uns ganz, ganz leicht, in die Ostergeschichte, an das leere Grab. Wo war Jesus da, als der Stein weggerollt wurde und die römischen Soldaten und dann die Jünger, dazwischen noch die Frauen, feststellen mussten, oh, das Grab ist leer, dieser Jesus ist auch weg, verschwunden, hat sich versteckt, ist nicht mehr greifbar, nicht mehr vorzufinden. Da, wo ihn alle vermutet hatten, in diesem Grab, wurde er auch bewacht. Und ganz viele haben gesehen, er ist gestorben, aber dann war er weg, verschwunden. Wo war Jesus, als der Stein weggerollt wurde? Es ist da ein kleines bisschen gruseliger, denn Jesus war ja tot. Und Tote können sich im Normalfall nicht mehr verstecken, nicht mehr abhanden kommen. Da wissen wir, wo sie sind und wo wir sie auffinden. Wo war er da? Und die zweite Frage, die sich so ein bisschen anschließt in dieser Zeit zwischen Palmsonntag und Ostern, ist nicht nur, wo ist Jesus, sondern wer ist Jesus? Wenn er doch eigentlich tot war und dann wieder lebendig wurde, die Bibel fordert uns, besonders das Neue Testament, an so vielen Stellen auf, diesen Jesus zu suchen. Ostern ist ja auch hat so eine Überschrift, ne, mit Suche, es wird ganz viel gesucht. Alle, die Kinder oder Enkel haben, wissen das, dass an Ostern jede Menge Süßigkeiten oder Eier gesucht und meistens auch gefunden werden. Und auch in der Bibel fordert uns Gott, fordert uns Jesus an sehr vielen Stellen auf, ihn zu suchen. Also scheinbar weiß Gott, dass es uns Menschen passieren kann, uns Christen, dass Jesus manchmal so ein bisschen abhanden kommt. Muss ja nicht immer so krass und so drastisch sein wie in der Ostergeschichte, so ganz weg, sondern kann ja auch so ein bisschen so halb weg. Wir denken, er ist noch da. Alles läuft ja ganz gut und wir merken aber irgendwie ist mir dieser Jesus doch abhanden gekommen. Und deswegen weiß das Gott und er fordert uns auch auf, ihn zu suchen. Sucht den Herrn, sucht mich, sucht Jesus. Das heißt also, die Bibel selbst gesteht sich und uns ein, dass sich dieser Jesus immer mal verstecken könnte oder dass wir uns vielleicht verirrt haben und dadurch diesen Jesus suchen müssten. Aber immerhin gibt es eine erleichterte Sache bei dieser Suche, nämlich diese Zusage von Jesus, dass wenn es uns auffällt, dass Jesus vielleicht nicht ganz so präsent in unserem Leben ist und wir uns aufmachen, ihn zu suchen, dann will er sich auch finden lassen. Die Schüler an der Schule, wo Elke arbeitet und ich auch ein kleines bisschen, die haben gerade das 5. bis 7. Klasse, die haben gerade das Verstecken entdeckt. Hat mich so ein bisschen gewundert, weil das in den letzten Jahren so kaum gespielt wurde, aber jetzt aktuell haben das alle sehr, sehr gut entdeckt. Und obwohl die Schüler ausgemacht haben, beim Versteckespielen, draußen, ne, wir verstecken uns nur draußen, ja, nur auf dem Schulhof. Wisst ihr, wo sich einige verstecken? Außerhalb des Schulgeländes dürfen die gar nicht raus und im Schulgebäude, habe ich jetzt eingesehen, war auch nicht ausgemacht. Also die wollen unbedingt sich, ne, gegen alle Regeln, sich doch irgendwie so verstecken, dass sie nicht gefunden werden. Bei Jesus ist das anders. Der bleibt auf dem Schulhof. Der lässt sich finden. Da, wo er sich versteckt, da bleibt er die ganze Zeit. Und da lässt er sich von uns finden, wenn wir uns aufmachen. Sucht, so werdet ihr finden. Matthäus 7, eins von vielen Zusagen, die Jesus uns macht. Eine Art Versprechen, dass Jesus sich nie so schwer versteckt oder seinen Versteckplatz ändert, dass wir keine Chance hätten, sondern wir haben gute Chancen, diesen Jesus zu finden, wiederzufinden, erneut zu entdecken und ihn erneut in unser Leben einzuladen. Und dafür, für dieses Einladen, ist dieser Palmsonntag wie gemacht. Eine Woche vor Ostern. Heute, an Palmsonntag, da ist so das Gegenteil. Da hat sich Jesus nicht versteckt, sondern der hat sich gezeigt in Jerusalem. Heute mussten die Leute, die nach Jerusalem gepilgert waren, an Passa, mussten Jesus nicht suchen. Da hat er sich nicht versteckt. Er zeigte sich in aller Öffentlichkeit. Und ihr habt sicherlich auch jede Menge Filme im Kopf, wo das dargestellt wird, Jesus-Filme, ne, die Menschenmassen, die, mir fällt so eine Szene ein, die nicht nur die Palmzweige in die Mitte legen, sondern auch ihre Kleidung teilweise. Ne, und Jesus zieht ein und alle jubeln und alle sind gut, Stimmung, die Sonne scheint, besser könnte es nicht sein. Alle sind unterwegs, alle sind in freudiger Erwartung. Und dieser bekannte Text, den lese ich uns noch mal kurz vor. Am nächsten Tag, aus Johannes 12, heißt es, hörte die große Menge, die sich zum Fest in die Stadt begab, Jesus ist auf dem Weg nach Jerusalem. Da nahmen sie Palmzweige und liefen ihm entgegen. Sie riefen, Hosianna, Hosianna, gesegnet sei, wer im Namen des Herrn kommt. Er ist der König Israels. Jesus fand einen jungen Esel und setzte sich darauf. So steht es auch in der Heiligen Schrift. Fürchte dich nicht, Tochter Zion, dein König kommt. Er sitzt auf einem Jungen einer Eselin. Die Jünger von Jesus verstanden das zunächst nicht. Aber als Jesus in seiner Herrlichkeit sichtbar war, erinnerten sie sich daran. Da wurde ihnen bewusst, dass sich diese Stelle in der Heiligen Schrift auf ihn bezog. Denn genau so hatten ihn die Leute empfangen. Die vielen Leute, die dabei gewesen waren, bezeugten, er hat den Lazarus aus dem Grab gerufen und ihn von den Toten auferweckt. Und weil diese spektakuläre Geschichte sich rumgesprochen hatte, kamen auch sehr viele Leute, eine große Volksmenge zusammen und ihm entgegen. Sie alle hatten gehört, dass er dieses Zeichen gerade getan hatte mit dem Lazarus. Aber die Pharisäer, die kritischen Pharisäer, sagten zueinander, da merkt ihr, dass ihr nichts machen könnt. Alle Welt läuft ihm nach. Nachzulesen in Johannes 12, den Versen 12 bis 19. An Palmsonntag ist alles anders. Da versteckt sich Jesus nicht, da zeigt er sich. Für alle sichtbar zieht er in die Stadt Jerusalem ein und erweckt damit einen Riesentumult. Alle, die zu der Zeit unterwegs waren, haben sich zu diesem Tor begeben und wollten sehen, wer da kommt, von dem es heißt, der kann Tote auferwecken. Den müssen wir gesehen haben. Da müssen wir dabei sein. Und das ein oder andere Handy hat da sicherlich auch geklingelt, aber die haben es einfach klingeln lassen. Wenn Jesus kommt, da ist alles andere zweitrangig. Jesus kommt. Leute, da muss ich mit hin. Alles andere als ein Versteckspiel. Und jetzt kommt etwas Interessantes hinein in diese Geschichte, in diese sehr bekannte Geschichte, nämlich die Erwartungen. Die Erwartungen der Leute, die da standen. Dieser Begriff der Erwartungen macht den Unterschied. Und ich glaube, das ist vielleicht auch für den einen oder anderen etwas Neues. Die Sache mit den Erwartungen. Und es ist so, als ob die Menschen etwas doch suchen an diesem Palmsonntag. Obwohl sie Jesus sehen, kommen sie hin mit ihren Erwartungen und sie sind trotzdem auf der Suche. Und wahrscheinlich ist sich jeder gar nicht so bewusst gewesen, dass er eigentlich doch noch auf der Suche ist. Denn sie rufen Hosianna. Hosianna, so ein Wort, was wir gerade immer an Palmsonntag hören, manchmal auch an Weihnachten gibt es auch Lieder, wo das so vorkommt. Aber was heißt denn eigentlich Hosianna? Man weiß es nicht genau, aber es klingt so nach so einem Jubelschrei, ne? So, wenn Leute jubeln. Also wir verbinden das sicherlich ganz stark, ne, mit diesen Bildern, vielleicht aus Jesus-Filmen, wo die Leute jubeln, freuen, sich tanzen, Hosianna, die Hüte in die Luft schwenken und springen. Und wir verbinden das vielleicht mit solchen Vokabeln wie gelobt sei Gott, gelobt sei der Herr, Ehre sei Gott in der Höhe oder Halleluja. Und das ist auch nicht ganz falsch. Ne? Warum verbinden wir das? Weil das natürlich immer im Zusammenhang sowohl in der Bibel steht, als auch in diesen Filmen gezeigt wird. Und das ist auch nicht ganz falsch, wenn nicht noch was dazu käme, wozu ich gleich komme. Und vielleicht kennt ihr auch das ein oder andere Lied, wo Hosianna vorkommt. Und jetzt kommt doch noch ein Lied. Ein erstes Lied, Hosianna von Hillsong. Hillsong ist so eine große Gemeinde in Australien, die sich sehr auf Musik spezialisiert hatte. Und von denen gibt es auch ein Hosianna. Das wollen wir als erstes hören. Hosianna, Hosianna, Ehre sei Gott in der Höhe von Hillsong, ein moderner Lobpreis. Und ich glaube, dass wenn wir das so sehen und uns vielleicht da so ein kleines bisschen mit hineinbegeben, zumindest so ein bisschen innerlich, dann zeigt es uns etwas, wo wir alles andere vielleicht nicht ganz ausblenden, aber in den Hintergrund stellen. Alle unsere Fragen, unsere Zweifel, unsere Erwartungen an Gott, unsere Bitten, unsere Fürbitten, unsere unerfüllten Bitten, alles das wird zurückgefahren und es geht nur um den Lob Gottes, um die Ehre Gottes. Und das ist so ein bisschen, der Vergleich ist mir so aufgefallen wie in einem Fußballstadion. Das sind Fangesänge. In einem Fußballstadion, Wenn die Fans die eigene Mannschaft anfeuern und mit Sängen begleiten, da geht es auch nicht darum, oh, auf welchem Tabellenplatz ist meine Mannschaft momentan? Oh, da bin ich aber mal kritisch. Und nächste Woche spielen wir doch gegen den und den. Oh, ne, gegen also vielleicht das Spiel Bayern München, Dortmund gestern. Oder, ne, der Tabellenplatz und alle solche Fragen. Und, ne, das spielt überhaupt keine Rolle, wenn jeder das mal erlebt hat, im Fußballstadion die eigene Mannschaft anfeuern, auch mit Lobgesängen, gibt es auch so Parallelen, da spielt das alles keine Rolle. Und der Trainer, und den müssen wir den nicht entlassen und den nächsten versuchen, das läuft ja momentan gar nicht so gut und spielt alles keine Rolle. Nur Lob. Das ist das eine. Es gibt natürlich nicht nur erst in der heutigen Zeit, ne, seit Hillsong, Lieder, wo es um Hosianna, um Ehre sei Gott in der Höhe geht. Nochmal ein anderes Beispiel aus der Herrnhuter-Tradition, Herrnhut, ne, da wo die Losungen herkommen, die haben auch einen Lobpreis, Hosianna. Das wollen wir noch hören. Und auch ein Lobpreislied, ganz anders. Hosianna, gelobt sei, der da kommt. Auch ein Fangesang, wo es nicht um unsere Befindlichkeit geht, unsere Erwartungen, unsere Fragen, sondern einfach sich darauf einlassen, Gott in der Höhe zu loben. Natürlich ganz anders als das erste Lied. Je nach Musikgeschmack, je nach Generation oder ob man jetzt Winterbilder mag oder nicht, ne? So im Frühling, jetzt reicht es aber langsam, ne? dann habe ich vielleicht eine Aversion, was auch immer. Trotzdem sind diese beiden Beispiele dafür, wo es darum geht, Gott zu loben, unabhängig, wie es mir gerade geht, unabhängig, wie die äußere Situation ist, wie es anderen geht und was ich ja irgendwie immer im Kopf habe, was ich ja doch nicht ganz ablege, aber was ich zumindest zurücksetze und mich auf Gott konzentriere und ihn lobe und ihn willkommen heiße, wie an Palmsonntag. Und doch ist es da ein bisschen anders bei diesem Wort Hosianna. Denn ursprünglich hat das noch eine andere Bedeutung gehabt. Natürlich, ja, es ist richtig, Ehre sei Gott in der Höhe, es ist gut und richtig, das in Verbindung zu bringen, aber ursprünglich hat es noch eine andere Bedeutung gegeben. Und ich glaube, die Leute in Jerusalem, die Jesus Hosianna zugerufen haben, die waren nicht ganz so in dem Lobpreis drin, wie wir vielleicht hätten sein können bei diesen Beispielen. Nämlich, die haben diese ursprüngliche Bedeutung viel stärker im Kopf gehabt oder überhaupt gewusst. Die ist auch ein bisschen verloren gegangen, finde ich. Hosianna war ein Hilferuf. Hilfe! Ein Hilferuf an Gott oder an einen König. Da hat man Hosianna gerufen. Wenn du heute Hilfe rufst, da rufst du nicht Hosianna. Das wird missverstanden. Liegt einer verletzt am Boden und du rufst Hosianna, wird missverstanden. Es war ein Hilferuf. Die Menschen, die hier Jesus entgegenkommen, sich ihm entgegenlaufen, ihn willkommen heißen in Jerusalem, die loben Gott nicht nur einfach, ja, das auch, aber sie bitten ihn auch um Hilfe. Sie rufen ihm nicht nur zu, sondern sie rufen ihn auch an. Sie bitten um Hilfe, sie erhoffen sich dabei etwas. Das ist eben nicht nur dieser Fangesang im Fußballstadion, wo es eben keine Rolle spielt, sondern das sind diese Gesänge, wo man die eigene Mannschaft so anpeitscht in der Hoffnung, dass sie das Spiel auch gewinnt, weil die Fans dann doch den Tabellenplatz im Kopf haben und wo die eigene Mannschaft steht und die Sponsoren, die abspringen wollen, was auch immer, weil sie es eben doch nicht ausblenden können. Sie rufen Hosianna, Jesus, hilf doch endlich mal, hilf uns doch auch mal, so wie du dem Lazarus gerade geholfen hast. Wir sind zwar noch nicht tot, aber jede Menge Bedrängnis, die Römer sind immer, machen uns zu schaffen. Und jetzt kommt einer, der hat vielleicht das Zeug dazu, der hat vielleicht die Macht, wie ein König zu agieren. Vielleicht setzt er sich in Jerusalem, schmeißt den Herodes aus dem Land und setzt sich auf den Königsstuhl und regiert und es wird besser. Zeitenwende, das wäre doch was. Hosianna, da kann ich auch jubeln, hey, hilf doch. Und das heißt, heute an Palmsonntag, wo wir Jesus eigentlich nicht suchen müssen, suchen wir ihn trotzdem, weil wir eben unsere Erwartungen haben. Wir suchen danach, dass sich unsere Erwartungen erfüllen, unsere Hoffnungen gestillt werden, unsere Bitten gehört werden, die wir an Jesus haben. Die Menschen haben also alle etwas von Jesus erwartet. Und deshalb haben sie auf ihn gewartet. Nicht nur, um ihm zuzujubeln, egal wie die Sache ausgeht, sondern um auch damit ihre Erwartungen auszudrücken. Wo geht's denn hier zum Königspalast? Da musst du lang, Jesus, da. Ne? Sei willkommen in Jerusalem, aber dann bitte geh weiter zum Königspalast, hau die Römer raus und richte dein Königreich auf. Dann jubeln wir weiter. Wenn du aber in die falsche Ecke abbiegst, dann müssen wir mal sehen, wie die Sache weitergeht. Jetzt ist auf einmal der Tag gekommen und Jesus ist da. Überall hört man es auf den Gassen, er zieht bei uns ein. Heute ist also der Tag, an dem meine Erwartungen erfüllt werden. Heute ist der Tag, an dem mein Suchen endlich ein Ende hat. Interessanterweise fällt dieser Tag des Einzugs von Jesus nach Jerusalem genau in die Zeit des jüdischen Passahs. Zu diesem Fest war die ganze Welt, die damals mobil war und irgendwas mit dem jüdischen Glauben anfangen konnte, in Jerusalem. Mehrere tausend Leute. Und das hat sich Jesus ausgesucht. Der hätte auch zu einem anderen Zeitpunkt, wenn nicht so viel los war, nach Jerusalem kommen können. Und er hat sich bewusst dieses Fest ausgesucht, wo die ganze Welt in Jerusalem war. Das war kein Einzug in der Wüste, wo so gut wie niemand ist, außer vielleicht ein paar Einsiedeln oder Nomaden. Das war kein Einzug in eine Kirche XY, die es noch zu gründen galt. Nein, das war der Einzug in das religiöse Zentrum der Juden nach Jerusalem, an dem höchsten Fest, dem Passafest. Er kommt an den Ort, an dem alle sind, an dem Ort, wo die Menschen sind. Das heißt, dass hier nicht nur ein paar Erwartungen sind, sondern alle Erwartungen von allen Menschen kommen ihm, schlagen ihm entgegen. Sind sie doch nicht mehr auf der Suche? Wollen vielleicht doch nur ihre Erwartungen loswerden? An dieser Stelle könnte man jetzt entgegnen: Leute, was tragt ihr denn eure Erwartungen an ihn heran? Mit was für Hilferufen wollt ihr diesen Jesus überschütten? Leute, jetzt lehnt euch doch mal zurück und schraubt eure Erwartungen runter. Jesus kommt sowieso anders, als wir erwarten. Ich stelle mir vor, wie vielleicht Leute, die für die Sicherheit von Jesus verantwortlich waren, aus dem erweiterten Jüngerkreis, ein paar Bodyguards, das zu den Menschen gesagt haben könnten. Die Menschen, die Massen etwas zurückgedrängt haben, Barrieren aufgebaut, Abschränkungen, Einschränkungen, solche Stellwände aufgebaut, ne, damit der Pöbel ein bisschen zurückgehalten wird von dem Star. Vielleicht sogar den Leuten den Vogel gezeigt haben: Geht's noch? Müsst ihr hier so ausrasten? Warum setzen diese Leute all ihre Hoffnungen auf diesen Jesus? Warum das ganze Aufsehen? Warum in alles in der Welt bitten sie den, der auf einem kleinen Esel nach Jerusalem kommt? Kommt so ein König auf dem Esel? Da passt doch was nicht. Jesus, jetzt verhält sich dieser Wanderprediger, dieser Rabbi so, als ob er der Messias wäre. Und das zu Recht. In Sacharja 9 heißt es: Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Retter ist er. Er ist arm und reitet auf einem Esel, einem jungen Esel, geboren von einer Eselin. Was für ein Missverständnis oder vielleicht sogar Gotteslästerung. Da gibt sich also jemand als Retter aus. Ist Jesus wirklich der Retter? Ist er mein Retter? Ist er wirklich in allen Bereichen meines Lebens mein Retter? Oder gibt es vielleicht einige Bereiche in meinem Leben, die ich eigentlich selber manage, wo ich soweit ganz gut klarkomme, zumindest glaube ich das. Da braucht Jesus gar nicht reinfunken, das kriege ich schon hin. Dabei könnte es so einfach sein. Da verspricht die Bibel einfach so, dass man durch den Glauben an diesen Jesus gerettet ist. Da gibt sich dieser Mann auf dem Esel einfach so aus, als wäre er der Gerechte und der Retter, auf den das gesamte jüdische Volk wartet. Es ist natürlich okay, wenn wir diesen Leuten damals sagen könnten, ihr müsst nicht unbedingt eure Hoffnung auf diesen einfachen Mann setzen, auf diesen Rabbi, der auf einem Esel hier reinkommt. Es ist okay, wenn ihr vielleicht noch auf einen anderen Messias wartet. Auch heute, Menschen jüdischen Glaubens, glauben ja nicht, dass Jesus der Retter war. Selbst wenn niemand einen Palmzweig in der Hand hätte, Jesus kommt. Selbst wenn alles mucksmäuschenstill gewesen wäre, vielleicht nur so eine Handvoll Pilger zufällig in Jerusalem gewesen wären, Jesus kommt. Selbst wenn die ganze Stadt Jerusalem wie leergefegt wäre, in der Mittagspause, in der Siesta und Jesus da hereingeritten wäre, Jesus kommt. Jesus würde trotzdem einziehen und er ließe sich nicht von uns und unseren Erwartungen abhalten. An einer anderen Stelle sagte Jesus einmal, würden die Menschen schweigen, dann würden die Steine schreien, in Lukas 19. Und genauso ist es mit dem vor uns liegenden Osterfest. Ostern wird kommen. Ostern kommt. Ostern wird sein. Selbst wenn dieses Fest extrem säkularisiert, also verweltlicht worden ist. Selbst wenn jemand nicht in den Ostergottesdienst kommt, was natürlich schön wäre. Klar, keine Frage. Ostern kommt. Selbst wenn die Geschenke oder die Schokolade, zumindest die Kinder, zeitweise einen Glauben ihrer Eltern in den Hintergrund rücken lassen. Jesus kommt. Das Fest Ostern wird kommen. Ostern lässt sich nicht abschaffen, auch wenn sich die äußeren Formen ändern oder ändern würden. Jesus erwartet kein Tamtam. Er erwartet nicht, dass alle, wirklich alle aus dieser Menge damals ihm zujubeln. Jesus erwartet nicht, dass jeder Einzelne aus der Masse ihm Palmzweige vor die Füße gelegt. Jesus erwartet nicht, dass das und das erst kommen oder erst passieren muss, dass wir in Vorleistung treten, dass wir uns auf eine bestimmte Art und Weise vorbereiten müssen, etwas leisten müssen, etwas ablegen müssten, etwas sein lassen müssten, bevor wir zu ihm kommen, bevor wir ihn suchen könnten. Nein, Jesus kommt einfach selber. Er zieht ein, er möchte einziehen. Und wenn du nicht derjenige bist, der sucht, weil du denkst, ich habe ihn ja, dann ist es Jesus selber, der uns sucht. Dann ist er es, der dich sucht. Nicht du musst suchen, sondern er sucht dich. Er möchte auf dich zukommen, er möchte bei dir einziehen. Er ist da, so oder so. Und dann wartet er. Er erwartet nicht, er erwartet nichts an dich, aber er wartet auf dich. Er wartet auf dich, der du trotzdem vielleicht manchmal das ein oder andere Vorurteil hast. Er wartet auf dich, selbst wenn du lange nichts mehr von ihm gehört hast. Er wartet auf dich in dieser Osterzeit, ganz speziell. Lässt du ihn in dein Leben? Auch in die dunklen Kellerbereiche deines Lebens, die du bis jetzt selber gut managst? Jesus ist da. Amen.